Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment & Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
Hallo und herzlich willkommen zur 144. Ausgabe des Fintech-Podcasts von paymentbanking.com. Wir machen heute mal wieder Back to the Roots, ein André und Jochen-Podcast. Hallo André.
Guten Morgen, Jochen.
Guten Morgen. Ja, wie kommt es dazu? Unser Podcast-Gast diese Woche, da gab es ein paar Probleme mit den Aussagen, da musste relativ viel geschnitten werden, das haben wir nicht geschafft, deswegen müssen wir es nochmal neu aufzeichnen und deswegen hier der Fallback-Podcast.
Ist ja auch eine Frage von Schaffen und von Wollen, ne? Weil das haben wir bisher eigentlich noch nie gemacht und eigentlich ist es ja auch so, dass es ein Stück weit auch das Authentische dieser Runde ist, dass man halt das auch ja im Grunde genommen spielt, was man sagt, ne?
Genau. Und was man sagt, das sagt man. Und wenn man dann sich danach sagt, nee, das hätte ich eigentlich nicht sagen sollen, dann ist halt Pech. Also muss aber neu aufgezeichnet werden.
Genau. Ja, toll, dass wir das mal wieder zusammen machen, Jochen. Wir hatten, glaube ich, lange Zeit keinen zu zweit mehr. Und insofern war das dann ja auch mein spontaner Vorschlag, ob wir nicht mal wieder einen Jochen-André-Podcast machen.
Genau, und wir wollen uns über quasi, willst du vielleicht mal so einen State of the Fintech Union mal diskutieren? Also wo stehen wir eigentlich? Was alles passiert? So ein bisschen sehr High-Level drüber gucken, die großen Trends anschauen und gucken, was im Moment im Fintech-Bereich passiert. Also eher so ein, die zwei alten Herren unterhalten sich über das Thema Podcast.
Ja, haben wir Sponsoren diese Woche?
Wir haben Sponsoren, die wir auch in den letzten Wochen hatten, Arkwright Consulting und EBI. Vielen Dank euch für das Sponsoring. Und dann lass uns doch gleich in Medias Res gehen. Apropos, stopp, bevor wir reingehen, vielen Dank für das viele Feedback an euch Hörer über den WhatsApp-Kanal. Wir haben natürlich relativ im WhatsApp-Kanal irgendwie am Donnerstag oder Freitag gefragt, wir werden irgendwie über Trends reden und da kam dann erstaunlicherweise relativ viel Feedback. Teilweise war das Feedback so generell und teilweise auch so speziell, dass wir vielleicht da sogar separate Podcasts zu machen. Also von daher, bitte seid jetzt nicht böse, wenn wir das jetzt nicht so hier im Podcast ansprechen, aber wir lesen alles und wir wissen es ja zu schätzen, dass ihr uns da antwortet, deswegen bitte weiter antworten und für die die das nicht verstehen in dem WhatsApp-Channel, wenn man auf die Nachrichten von der Nicole, die den Payment Banking WhatsApp-Channel managt, antwortet, dann sieht das nicht der ganze Channel, sondern dann sieht das nur die Nicole schrägstrich wir. Also von daher kann man da auch gerne was schreiben, ohne dass befürchtet, dass dann irgendwie tausende Leute das mitlesen. Nein, es ist letztendlich eine einseitige Kommunikation von uns an euch und eine direkte Kommunikation zurück von euch an uns, ohne dass da der Rest das sieht.
Ich habe noch eine weitere Frage im WhatsApp-Broadcast, im WhatsApp-Channel zum Thema Instant Payment. Das können wir, glaube ich, auch mal eine ganz, haben wir, glaube ich, schon mal einen Podcast drüber gemacht und ist, glaube ich, jetzt auch mal wieder fällig, dass wir mal darüber sprechen, weil ich glaube, da entstehen gerade so ein bisschen so Mythen. Ne? Das hatten wir auf der Payment Exchange auch kurz mit ein paar Kollegen von Payback besprochen. Die Wahrscheinlichkeit, dass plötzlich Instant Payment eine neue Payment-Variante am Point of Sale ist und wie man das überhaupt machen kann, da haben wir, glaube ich, auch ein bisschen unterschiedliche Meinungen zu. Ne? Ist, glaube ich, ein ganz schöner Podcast, den wir dazu machen könnten.
Unbedingt. Also da ist aus meiner Sicht auch im Moment sehr viel Wishful Thinking drin von dem einen oder anderen. Das heißt nicht, dass es dann nicht funktioniert, aber im Moment ist mehr Hoffnung als Realität.
Ja. Oh, bei dir ist ein Hund im Hintergrund. Ja, den muss ich, glaube ich, mal ganz kurz reinlassen, weil er ist gerade draußen und draußen sind irgendwie minus, keine Ahnung, 5 Grad. Kleinen Moment mal eben, ja? Sorry. Kein Problem. Man hat ihn, glaube ich, gehört. Ja, nun ist er wieder drin. Ja, sollen wir schon zum Einsteigen? Also wir haben über die anderen Themen gesprochen. Ich glaube, die Themen, die wir jetzt gerade bekommen haben über What's Broadcast, sind keine, die wir jetzt heute unbedingt besprechen sollten, weil sie wirklich so eine Tiefe haben. Alle drei Themen, die wir, oder alle, die waren mehr als drei, die wir bekommen haben, sind, glaube ich, echt eigene Podcasts, ne?
Ja, und also ich bin nochmal kurz zu Instant Payment, bin vollkommen bei dir. Das sollten wir eigentlich nochmal einen separaten Podcast zu machen.
Ja, ich glaube, Kilian ist da ganz gut da drin und vielleicht nehmen wir auch mal jemanden rein, der das momentan halt immer auch in dieser Wishful Thinking Art und Weise versucht, in den Markt zu treiben. Also mir fallen da so ein paar ein.
Ja.
Gut.
Noch ganz kurz einen kleinen Side-Notiz. Fintech des Jahres, bevor wir da wirklich in die Themen reingehen, weil teilweise sind auch die Themen, die wir besprechen, auch oder die Startups nominiert zum Fintech des Jahres. Die Vorstellung der nominierten Fintechs neigt sich jetzt dem Ende. Dann kommt relativ schnell die Möglichkeit, dass das Voting startet. Also sprich, ihr als Leser, Hörer des Podcasts und des Blogs abstimmen könnt. Die Jury-Sitzung ist am 14.03. und die Verleihung ist am, ich glaube, 20.03. 20.01.23. Also erster Tag der Exec Fintech Konferenz.
Manu, was nehmen wir mit los? So kommt der Hund und jetzt ich und
Jochen. Hast du dich bei deinen Kindern angesteckt?
Ich hoffe noch nicht. Also das wäre doof, weil die waren wirklich beide eine Woche jetzt, die eine Woche zu Hause und die andere scheint jetzt gerade so auf dem Weg dahin zu sein. Ich hoffe, dass mir das nicht passiert.
Oh, okay. Ja, dann drück ich mal die Daumen.
Genau. Ja, finde ich das Jahr. Vielleicht das nochmal ein Wort nochmal dazu. Der Dirk Elsner hatte mich daran erinnert, dass wir, ich glaube jetzt, vor 3 Jahren, glaube ich, das erste Mal das Fintech des Jahres gemacht habe. Ne? Und damals bei der Sutor Bank noch. Und habe mich echt gefreut, dass er plötzlich, ich glaube, es war wahrscheinlich auf Twitter oder sowas, wo er das gesehen hat, dass ihn das daran erinnert hat. Und wenn ich mich daran erinnere, haben wir, glaube ich, damals auch gerade ganz kurz vorher unser Podcast angefangen. Ne? Das war so fast zeitgleich. Fintech des Jahres das erste Mal.
Ja, richtig.
Und erster Podcast. Und wir haben damals nach dem Fintech des Jahres am nächsten Tag, wenn ich mich daran erinnere, einen Podcast gemacht und haben über das Thema so Banking der Zukunft gesprochen, ne? Weil wir an dem Abend davor Sebastian Diemer gehört hatten von Creditech, der damals den ersten Fintech des Jahrespreis gewonnen hatte und der da so ein bisschen so seine Vision vom Banking der Zukunft in der Runde geteilt hat. Ne? Erinnert mich gut dran. Gut, dann lass uns doch trotzdem einsteigen in die Themen. Also was gab es für Themen so in den letzten Wochen, die dich erreicht haben, die mich erreicht haben und die uns erwähnenswert schienen, beziehungsweise zum Nachdenken gebracht haben?
Also was ich beeindruckend fand, waren jetzt die Häufung der Nachrichten von Fintechs, die sagen, sie sind profitabel. Also Aux Money, die auch zum Fintech des Jahres nominiert sind, haben gesagt, sie waren jetzt im zweiten Halbjahr letzten Jahres profitabel und wachsen irgendwie weiterhin 70% Jahr für Jahr. RatePay und BillPay sind ja schon seit längerer Zeit profitabel und wachsen. N26 hat gesagt, dass sie auf Kundenebene profitabel sind. Und Revolut, die jetzt irgendwie im Weihnachten oder im Dezember gesagt haben, sie haben 1 Million Kunden, haben jetzt irgendwie letzte oder vorletzte Woche gesagt, sie haben 1,5 Millionen Kunden und seien auch profitabel. Es ist natürlich immer so eine Frage, was ist profitabel? aber so oder so, wir sind so an so einer Schwelle, wo wir bei den größeren Startups sehen, dass die jetzt tatsächlich vom Geldverbrennen in einen Modus übergehen, dass sie Geld verdienen und gleichzeitig weiter wachsen und jetzt langsam sich so die größeren Champions herauskristallisieren, die dann vielleicht auch den Banken auf der einen oder anderen Weise wehtun.
Also Geschäfte. Der Peter Barkow hatte das ganze Thema ja dann auch wieder in seinem, wie soll man das sagen, Lifecycle von Reaktionen der Banken auf Fintechs auch überlegt, ob er das jetzt noch mit aufnehmen müsste. Oh, sie machen Geld, ne? Nein, aber ganz im Ernst, ich meine, das sind natürlich jetzt mal mit Ausnahme von Revolut natürlich auch die Fintechs, die schon relativ lange unterwegs sind. Ne? Also N26 jetzt noch nicht so lange wie ein RatePay, BillPay und Aux Money, aber einfach auch toll zu sehen, dass sich diese Geschäfte wirklich lange Zeit haben sie daran gearbeitet und dass es jetzt wirklich auch in die richtige Richtung geht. Ich meine, bei Aux Money, wie lange gibt es die? 7 Jahre?
Boah, die gibt es richtig lange. Gibt es nicht vielleicht sogar schon, fast schon 10? Also die gibt es sehr, sehr lange. Ja, ja.
Ich weiß auch nicht genau.
Keine Ahnung. Muss mal googeln.
Aber einfach, die haben ja einfach auch eine unglaublich gute Geschichte. Die haben einfach super, super Investoren vom ersten Moment an. Dann haben sie, glaube ich, vor 2 Jahren ja von Egon relativ viel Geld zur Verfügung gestellt bekommen, um Kredite rauszugeben. Und da hat sich das Modell bei denen ja auch nochmal gedreht. Ne? Die suchen ja nicht wirklich Geld von Kleinanlegern, sondern geben ja wirklich Kredite raus. Und Geld ist ja nicht das Problem, ne? Sondern sondern die Suche nach Kreditnehmern ist ja sozusagen eher die Herausforderung, was mich halt auch ein Stück weit zu dem anderen Thema bringt, was mich diese Woche und auch das Handelsblatt und die Süddeutsche und alle anderen ja auch ein Stück weit beschäftigt hat, diese Kreditzinsschlacht, die da gerade losgetreten ist.
Ja, aber da muss ich gleich mal korrigieren. Nein, das Problem war bei Aux Money und Co. nie die Kreditnehmer, sondern war immer die Kreditgeber. Und dieses P2P-Modell hat ja immer oder krankt ja daran, dass du auf beiden Seiten entsprechende Bedarf hast, also Kreditnehmer und Kreditgeber. Und es im Privatkundenbereich die Kreditgeber im Crowdfunding einfach nicht in dieser Menge gab im Vergleich zu den Kreditnehmern. Und es hat auch schon, Lending Club in den USA gemacht, dass sie dann irgendwann davon weggegangen sind und professionelle, institutionelle Investoren genommen haben, die die Gelder zur Verfügung stellen, was dann Aux Money mit Egon und wahrscheinlich auch anderen hier in Deutschland nachgemacht hat oder dann auch umgesetzt hat.
Was ich damit sagen wollte, ist nicht Problem, sorry, habe ich mich falsch ausgedrückt. Was ich damit sagen wollte, ist, worum man halt kämpft, ist jetzt die Kreditnehmer. Ja, also sozusagen, das ist sozusagen gerade der Kampf, der stattfindet, Kampf in Anführungszeichen. Aber darum bemüht man sich halt, sozusagen Kredite vergeben zu können. Das wollte ich damit sagen. Und genau das mit Aegon haben sie natürlich jetzt jemanden, der ihnen so viel Geld zur Verfügung gestellt hat, dass das auf der Seite kein Problem darstellt, ne? Wie hast du diese Kreditzinsschlacht wahrgenommen?
Lass mich noch einen kleinen Kommentar machen zu den Startups, die wir gerade besprochen haben. N26 nämlich. Wie oft habe ich gerade von Bankern gehört, N26 verbrennt nur Geld und die haben kein Geschäftsmodell und so weiter und so fort. Und das Interessante, wenn man jetzt anschaut, wenn sie wirklich angeblich profitabel auf Kundenebene sind und vor allem, was viel relevanter ist, ist aus meiner Sicht interessant, was sie an Geld verbrannt haben, um den Status zu bekommen, also sprich die ganzen Funding-Runden. Und das im Vergleich, das habe ich irgendwo bei Twitter gesehen, da hat jemand getwittert, was die Deutsche Bank damals für die Noris Bank bezahlt hat. Für mehr oder weniger ähnlich viele Kunden, 400 Millionen. Und das hat N26 mit einem Bruchteil des Geldes erreicht, also des VC-Geldes. Jetzt kann man natürlich sagen, die Noris Bank Kunden waren noch ein Stück weit profitabler, also ist vielleicht noch ein bisschen Äpfel mit Birnen verglichen. Aber wenn man einfach schaut, was auf dem Weg N26 an Geld verbrannt hat, um den Status zu bekommen, versus was die Bewertung einer Bank ist, mit dem, auch eine Direktbank, auch jetzt nicht Premium-Kunden wie bei einer Noris Bank, die bei einer Übernahme bezahlt wurde, war das unterm Strich ein höchst effizientes Venture, was da hochgezogen wurde von N26. Und so, und das muss man, glaube ich, nochmal extra betonen, weil halt sehr, sehr viele Banker immer so etwas runterschauen auf N26 nach dem Motto, das ist halt VC-Case und das funktioniert, solange die irgendwie dumme VCs bekommen, um da Geld reinzustecken. Nein, das ist schon lange nicht mehr.
Also ich bin auch immer wieder einfach grandios begeistert darüber, was die Kollegen dort geschaffen haben und sehe das sehr ähnlich. Und ich war auch wirklich überrascht, als ich jetzt nochmal im Rahmen der ganzen Meldungen gesehen habe, wie wenig in Anführungszeichen Geld bisher in das Unternehmen reingeflossen ist und wie viel sie da rausgeholt haben. Also wie viel sie geschaffen haben, rausgeholt, klingt negativ, meine ich gar nicht, sondern wie viel sie wirklich geschaffen haben, wie viel sie gebaut haben. Und also muss ich wirklich auch sagen, echt totaler Chapeau. Also auf der Produktseite passiert weiterhin irgendwo etwas, wobei jetzt in den letzten, ich sag mal, Monaten in Deutschland jetzt nicht so viel passiert ist, sondern wahrscheinlich die Internationalisierung mehr im Vordergrund stand. Aber trotzdem, also ich bin ja selber halt auch ein, wie soll ich das sagen, halbaktiver Kunde, ne? Also ich habe einen Account und nutze das auch an der einen oder anderen Stelle mit der Karte. Es ist nicht mein Primary Account, ne? Aber habe auch ein paar, ich sag mal, Marktplatzangebote von denen mal dort angefangen zu nutzen. Und es ist immer wieder überraschend oder einfach überraschend ist vielleicht auch wieder falsch. Es ist einfach immer wieder gut, wie das ganze Thema gelöst ist. Also du bist echt in wenigen Momenten irgendwie negativ überrascht und immer wieder so, dass du denkst, wow, gut gelöst, einfach echt gut, schnell, convenient. Und insofern, wenn man sich dann auch noch anguckt, was sie aufgebaut haben an Infrastruktur, ne? Natürlich kann man sagen, am Anfang war das alles nur geliehen, ne? Also mit den GRD-Rechenzentrumsbetrieb und sowas. Aber auch das machen sie mittlerweile ja selber. Und das ist natürlich einfach echt ein Hammer, was sie dann einfach auch geschaffen haben. Wenn man das mal aus der Asset-Perspektive betrachtet, dann ist das wirklich schon beeindruckend. Ja. Chapeau. Bei Revolut kann ich zu dem Thema weniger sagen. Also da bin ich halt vom Produkt, da haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gestritten oder unterschiedliche Meinungen zu. Da habe ich einfach gar nicht so dieses Gefühl, dass ich da verstehe, was ich damit tun soll. Aber ich glaube, das ist auch eine andere Zielgruppe und geht ja vor allen Dingen an Leute, die halt in unterschiedlichen Währungsräumen gleichzeitig unterwegs sind, weil das, glaube ich, so der Haupt-Use-Case ist, ne?
Ja, ich bin da auch bei dir. Also ich finde es interessant zu sehen, dass die so wachsen, und die wachsen ja im Moment auch deutlich stärker und schneller als N26. Aber das Produkt ist natürlich auch ein sehr reduziertes Nischenprodukt für Leute, die viel Cross-Border-Kreditkartentransaktionen machen. Also ich mache natürlich auch Cross-Border-Kreditkartentransaktionen, aber wenn ich mal ausrechne, was meine Auslandseinsatzentgelte sind, versus der Hassle, jetzt ein neues Konto mit der neuen Karte und einen Schnickschnack, wo ich dann keine Meilen bekomme, das weißt du, das ist ja der Meilengeier, spricht mich das Produkt auch nicht an. Aber man soll nicht von sich auf andere schließen. Offensichtlich 1,5 Millionen Leute spricht das an. Auch wenn die natürlich im Moment in großem Stil diese Karten da kostenlos auf den Markt schmeißen. Wir mal schauen müssen, was nach einem Jahr passiert, wenn da irgendwie die Gebühren reinkicken bei den Kunden.
Absolut. Also ich habe ja auch so eine Karte, und wie gesagt, ich habe da noch nicht den Einsatz für gefunden. Aber ich habe auch gerade sozusagen mein Portfolio auch ein bisschen reduziert. Ich bin ja nicht mehr bei ganz so vielen Konten unterwegs, wie ich das mal eine Zeit lang war. Ich bin nicht ganz so schlimm wie Mike oder wie der Klaus, glaube ich. Der hat auch alle Konten, ne? Der Klaus Igel.
Ja, da war ich sowieso nie dabei, weil ich mir meine Schufa schon mal vor Jahren kaputt gemacht habe, indem ich zu viele Kreditkarten besessen hat. Selbst sehr viele Karten als Kartenmanager und dann halt auch im Wettbewerb sehr viele Karten. Und irgendwann habe ich festgestellt, dass ich ein negatives Scoring bei der Schufa habe, weil ich zu viele Kreditkarten
habe. Habe ich dir mal meine Geschichte erzählt, dass ich in Berlin damals eine Wohnung suchte, nach meiner Zeit bei Starfinanz, und ich dann plötzlich auch eine Selbstauskunft brauchte und dort auf dieser Selbstauskunft, ich glaube, 83 Konten drauf waren, inklusive Kreditkarten, und ich dann zu dem Vermieter ging und der guckte mich an: Was ist das? Was tun Sie?
Nee, die kenne ich gar nicht.
Sorry, ich mache keine Geldwäsche, aber ich versuche Ihnen das zu erklären. Er hat mich wirklich total ratlos angeguckt. Das hat er noch nie gesehen, weil es natürlich auch eine sehr lange Auskunft war. Ja. 83 oder 84 Kontenverbindungen, die dann auch alle gerade in der Auflösung waren, oder die meisten davon. Aber das war natürlich schon hart. Ich habe damals dann auch in der Tat einen komischen Schufa-Score gehabt. Wahrscheinlich habe ich den heute, wahrscheinlich jetzt mittlerweile nicht mehr, aber schon lustig. Jetzt endlich zu meiner Frage, Jochen. Was hältst du von der Kreditzinsschlacht, nachdem wir jetzt über N26 Revolut gesprochen haben?
Ja, interessant. Also letztendlich ist es ja, kommen jetzt die negativen Zinsen endlich beim Kunden auch an, wenn man Zinsen nehmen möchte. Das war bislang nicht der Fall. Das ist schon mal gut, auch wenn die Zinssituation sich jetzt gerade wieder dreht, aber egal. Aber am Ende des Tages ist doch nur Marketing. Also keine großen Volumen dahinter und irgendwie Angebote von 100 Krediten, um da irgendwie schön die Bild-Zeitung und die Süddeutsche FAZ zu kommen. Das funktioniert. Also letztendlich ist es eine andere Form des Marketings, aber aus meiner Sicht sehr effizient, weil jeder drüber redet.
Ja, und plötzlich entstehen da auch neue Player sozusagen, ne? Also die eigentlich bis dahin fast nur Vermittler waren. Also das ist ja möglicherweise auch ein bisschen untergegangen, dass plötzlich ja auch Kredite von Check24 selber rausgegeben worden sind, ne? Und gar nicht mehr von Banken rausgegeben worden sind, wo sie ja sonst eigentlich immer als Vermittler aufgetreten sind, sondern sie selber als Kreditgeber aufgetreten sind.
Richtig, klar, das fängt natürlich an, ist gerade Check24, fängt so an, diese Grenze von Vermittler zu selbst Produktanbieter zu verschwimmen. Was auch wieder, wenn man überlegt, wie abhängig Banken und Versicherungen von Check24 sind für die Lead-Generierung, durchaus eine Gefahr darstellt.
Naja, und vor allen Dingen, was man halt auch merkt, dass sozusagen also wir reden ja oft über das Thema Frontend oder über das Thema so Eingangsweg, ne? Also dass sowohl eine Smava als auch eine Check sich gerade dahin entwickeln, dass sie eigentlich der Touchpoint Nummer 1 für Kredite werden, also 1 und 2, und die Menschen gar nicht mehr direkt zu ihrer Bank gehen. Also diese Abhängigkeit, wie du es gerade schon beschrieben hast, wird dadurch ja natürlich nicht kleiner, ne?
Ja.
Ja. Dann gab es nochmal im Bereich Kredite eine neue Zusammenarbeit, die verkündet worden ist, Bonify und Solaris. Hast du es mitbekommen?
Ich habe es irgendwo am Rande mitbekommen, aber keine Details gelesen. Also eine Überschrift gelesen, aber keine Details
hinten. Was Bonify ja schon seit einiger Zeit macht, so seit zweieinhalb Jahren, ist ja im Grunde genommen so ein Scoring für den Kunden zu machen. Also dass du halt einen eigenen Scoring in einer App hast und mit diesem Scoring, mit diesem Score halt auch dich im Leben bewegen kannst. Und das machen sie halt über das Konto und über verschiedene andere Informationen, die sie halt in der App sammeln. Und jetzt nutzen sie halt diese Informationen, die sie über den Kunden haben, um ihm halt auch sofort mit diesen schon vorhandenen Daten, die sie halt selber gesammelt haben, die der Kunde selber halt zur Verfügung gestellt hat, über die Solaris Bank im Hintergrund einen Health-Kredit sozusagen zur Verfügung stellen. Also wirklich real-time und ja, mal gucken, was daraus wird. Also ein bisschen anders, aber halt auch wieder in dem ganzen Kontext von Krediten, was mich halt auch ein Stück weit zu der These bringt, ob halt in dem ganzen Fintech-Universum eigentlich Kredit der wahre Held ist. Was meinst du?
Ist Kredit der wahre Held? Weiß ich nicht. Also mein wahrer Held ist immer noch das Girokonto, weil es der Zugang zu allen anderen Dingen ist. Und jeder von uns braucht ein Girokonto, aber nicht jeder von uns braucht einen Kredit. Nicht jeder von uns braucht ein Sparanlageprodukt. Aber insofern, ich bin immer noch ein großer Fan vom Girokonto, weil das quasi der größte Massenmarkt ist.
Aber bin ich bei dir.
Natürlich der Kredit, da bin ich schon.
Aber Im Kredit steckt aber halt wahrscheinlich die größte Marge drin. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum halt auch gerade, wenn wir über den Anfang gesprochen haben, dann haben wir halt über RatePay und über BillPay und über AuxMoney gesprochen, die halt vor allen Dingen im Bereich Kredite unterwegs sind oder halt in Ratenfinanzierung, was ja nichts anderes eigentlich ist. Und da wird halt Geld verdient. Und möglicherweise ist deshalb halt gerade so der Eindruck, dass vor allen Dingen dort Geld verdient werden kann und dass deshalb gerade dort halt die Helden entstehen im Fintech-Umfeld.
Naja, jetzt sage ich dir als ehemaliger Leiter Produktmanagement einer Absatzfinanzierungsbank, dass das Kreditgeschäft auch kein einfaches ist. Gerade wegen hier so Kreditzinsschlacht und Check24 Vergleichsportalen, wenn man die Netto-Kreditmarge anschaut, die ist dann doch auch sehr dünn. Also ja, ich bin bei dir. Und also brutto wird Geld verdient. Netto kommt es sehr darauf an, dass man gutes Risikomanagement hat und dass man die Kunden nicht so teuer einkauft.
Dann lass da mal kurz darüber sprechen. Wir haben ja noch so ein anderes Kredit-Startup aus Deutschland, aus Hamburg. Wie sieht es denn bei Creditech aus? Die sind ja sozusagen auch einer von den Vorreitern im Bereich Kredit gewesen.
Da muss ich mich, wie heißt das, Sven Schmidt oder so erinnern, ja. Vom Online-Marketing Rockstars, der ja in irgendeiner Folge bei Online-Marketing Rockstars Creditech besprochen hat. Also für diejenigen, die das nicht kennen, das ist ein ehemaliger VC-Mensch, der in dem Podcast von Online-Marketing Rockstars letztendlich mal so immer so einen Überblick macht über die VC-Szene und über die Startup-Szene und Innovationsszene und dann seine relativ dedizierte Meinung, die immer eigentlich eher schwarz-weiß ist. Und der hat Creditech besprochen und hat es quasi analytisch, ziemlich zerrissen mit dem Hinweis, dass bei der letzten Finanzierungsrunde als Nespresso einstieg oder PayU, jetzt habe ich hier Kinder, die hier lernen, Nespresso einstieg und PayU, dass alle fröhlichst über die Secondary ihre Anteile verkauft haben und dann überall über Social Networks dann sich dafür gefeiert haben, dass sie raus waren, woran er abließ, dass die Bewertung viel zu hoch war. Und wenn man sich natürlich auch anschaut, der Geschäftsbericht ist ja auch online, wie viel Geld die noch verbrennen, ist das Geschäftsmodell zumindest noch nicht bewiesen, dass es funktioniert.
Dann das Thema ICO. Was passiert denn da gerade? Davon habe ich ja weniger Ahnung und ich beobachte das nur und bin immer ein bisschen überrascht, was da passiert.
Also ich bin ja dabei bei SafeDruid mit involviert, weil ich ja auch...
Hat man gemerkt an dem Podcast.
Das kann gar nicht sein. Also, jetzt hast du mich total aus dem Konzert gebracht, Idiot. Nee, aber also was da passiert ist, dass ich jeden Tag aufstehe und denke, das kann doch alles so nicht wahr sein. Also wenn ich mir den SafeDruid ICO anschaue, der rennt wie verrückt. Also sie haben da diesen Presale in 7 Stunden durchgedrückt. Jetzt haben sie, ich habe hier gerade das Fenster offen, irgendwie 3,8 Milliarden Tokens verkauft. Der Sale läuft noch ungefähr 6 Tage. Wobei, wenn ich mir anschaue, ich glaube nicht, dass sie alle Tokens verkaufen, aber ich würde mal grob rechnen, dass die so 20, 25, 30 Millionen bekommen an Sale von den Tokens. So Pi mal Daumen. Das jetzt externe Analyse ist nicht die Aussage des Aufsichtsrats, weil ich weiß es ehrlich gesagt selbst als Aufsichtsrat nicht, muss ich mal das Team fragen. Aber da ist ein Kerngeschäft dahinter. Also die Jungs haben schon in der Vergangenheit Volumen, sie haben Kunden drauf, auch jetzt nicht im großen Stil, aber sie haben Kunden drauf. Jetzt bekomme ich pro Woche 2 bis 3 Anfragen, weil ich hier bei dem SafeDruid-Ding dabei bin, ob ich nicht Advisor bei anderen ICOs bin. Das habe ich dem Kilian geschrieben nach dem Motto, Kilian, bekommst du auch so viel? Und er so, ja, aber ich bekomme 2 pro Tag Anfragen. Also bei dem ist noch schlimmer. Und wenn ich mir anschaue, was da kommt, da ist zum großen Teil 99% ganz, ganz, ganz großer Schrott und Bullshit dabei. Also letztendlich das, was wir vor ein paar Jahren gesehen haben, ich habe eine Idee und suche dann Angel-Investoren, und wenn ich eine gute Idee habe und ein gutes Team, bekomme ich Angel-Investoren. Das dreht im Moment auf die ICO-Schiene, nur ohne die Qualität. Also da ist so viel Schrott dabei und so viel White Paper, wo ich denke, so jenseits von Gut und Böse, aber offensichtlich funktioniert es. Es ist anführungsstrichen zu viel dummes Geld im Markt, dass das funktioniert. Und auch in Frankfurt gibt es jetzt noch andere ICOs. Ich möchte jetzt nicht irgendwie einen Finger auf den einen oder anderen strecken, aber ICOs, wo 0,0 Traktion und Geschäft bislang dahinter ist. Und trotzdem machen die ICOs. Und das ist aus meiner Sicht nicht gesund.
Ist der ICO ein Stück weit, also ich denke ja auch immer darüber nach und versuche Parallelen zu finden. Und alle reden halt immer über den IPO-Vergleich. Ist es nicht vielleicht auch ein bisschen sowas wie eine neue Art des Crowdfundings?
Ja, natürlich ist eine neue Art des Crowdfundings. Und bei Crowdfunding war es am Anfang ganz genauso, nach dem Motto, ich mache da Crowdfunding und da gibt es ganz viele, die da irgendwie Kohle reinhauen und adverse Selektion, die es nicht schaffen, versuchen es über die Crowd und bekommen da erstmal Geld. Genauso wie bei Crowdfunding, wo wir auch gesehen haben, dass viele wieder verschwunden sind, wird es beim ICO auch so sein. Nur, also wenn ich da ein Geschäftsmodell sehe, das seit irgendwie 4, 5 Jahren existiert, wo 0,0 Traktion ist und die jetzt ein ICO ankündigen und auch ein Equity ICO und dann irgendwie noch mich anfragen nach dem Motto, willst du einen Beirat? Da denke ich so, ja, man kann es versuchen und ist vielleicht so der letzte Strohhalm, an dem man sich hängt, um Geld zu bekommen. Aber ich sehe da nicht nur, weil dann Kohle auf dem Bankkonto ist oder gar Tokens auf dem Bankkonto, was ja noch gar nicht nur der Wahrheit so Kohle ist, dass dann auch das Kerngeschäft dann besser wird und funktioniert.
Naja, vielleicht haben sie halt die Hoffnung, dass sie einfach durch mehr Geld plötzlich dann das Thema gedreht bekommen. Ne? Das ist wahrscheinlich irgendwie die einzige Hoffnung. Oder aber es ist wirklich einfach nur Kalkül. Aber das ist ja das, was du eigentlich gerade, glaube ich, auch meinst, ne? Dass dir einfach ein bisschen zu viel shady Kram da momentan unterwegs ist und du die Substanz darin suchst, ne? Und dann ist es ja wirklich nur persönliche, wenn man ganz böse sagen will, persönliche Bereicherung, ne?
Ja, ja. Und ich meine, wenn du schon ein bisschen Traktion hast, siehe SafeDruid, die sind jetzt nicht groß, aber die haben Traktion. Da ist noch nicht alles bewiesen, aber du hast schon relativ gute Indikationen, dass das Geschäftsmodell dann mit mehr Geld und mit mehr Marketing einigermaßen funktionieren könnte. Da will ich gar nichts dagegen sagen. Aber wenn ich Geschäftsmodelle sehe, die nie Traktion hatten und das über Jahre und dann ICO machen und damit Geld zugeschüttet werden, ja.
Okay.
Sag mal, aber wie siehst du das denn? Kriegst du auch so viele Anfragen zu ICOs oder bist du da?
Nein, ich bin im Team ja komplett raus. Also ich habe mich mit dem Thema ja auch, ich sage ja auch immer, wenn ich irgendwelche Anfragen bekomme zum Thema ICO oder zum Thema Blockchain, ey, habe ich nicht genug Ahnung von, dass ich da wirklich profunde Aussagen zu treffen könnte oder dort ein Experte, ansatzweise ein Experte wäre, sondern verweise halt dann immer wieder eher an dich und an Kilian, weil ich da halt weiß, dass da viel, viel mehr Substanz hinter ist und habe mich mit dem Thema wirklich immer nur an der oberen Grenze beschäftigt. Was mich halt, wenn ich dann nochmal auf einer Makroebene drauf gucke, mehr verstört und auch ein bisschen ärgert ist, dass da halt immer ganz, ganz viele Sachen in einen Pott geworfen werden. Mit dem Thema ICO geht immer noch wieder einher das Thema Cryptocurrency, das Thema Blockchain, ja, und da werfen halt alle alles in einen Pott. Ja, und dann gibt es jetzt erste Aussagen von den Aufsichten zum Thema ICO. Gleichzeitig wird das wieder in den Pott geworfen mit dem Thema Cryptocurrency. Und dann kommen wieder alle daher, die Blockchain ist die Zukunft für alles. Und ich glaube, da muss man halt, das hat Kilian ja jetzt auch ein Stück weit, ich glaube gestern oder vorgestern auch auf Payment and Banking mit seinem Artikel gemacht, nochmal viel, viel mehr Aufklärung betreiben. Was ist eigentlich die Technik, was ist eigentlich das, was obendrauf entsteht, zum Beispiel die Cryptocurrencies, und was ist sozusagen der ICO und was nutzt der von diesen Techniken und was nutzt der möglicherweise auch von den Cryptocurrencies dafür und warum? Und da müsste, glaube ich, noch ein Stück weit mehr Aufklärung passieren, damit vielleicht dann auch einige Modelle, die du momentan ja auch ansatzweise kritisiert hast, gar nicht so entstehen können, weil da, glaube ich, gerade so viel Unklarheit und Unwissen im Markt ist, dass der eine oder andere einfach, glaube ich, etwas tut, weil er einfach nicht weiß, was da eigentlich gerade passiert. Und das ist, glaube ich, etwas, also das beschäftigt mich dabei, dass ich das Gefühl habe, dass diese Unklarheit, Unwissenheit zu unsachlichen und komischen Entscheidungen im Markt führt. Weißt du, was ich meine?
Ja, und also ich habe im Digital Kompakt Podcast
hast du das auch gehört?
Ja, und das sind mir diese
was aggressiv, ne? Als ich das gehört habe.
So viel. Ja, aber ich fand es gut. Also jetzt kannst du über die Art und Weise des ICOs diskutieren, den er macht. Aber wenn du mal schaust, was der macht, also letztendlich, kurz Erklärung, war Digital Kompakt, ein Mensch aus Berlin, der macht ein Artificial Intelligence VC auf Basis eines ICOs. Die Kunden können da, oder die Investoren können, ich glaube, 200.000, André, Geld rein investieren.
Ich fand halt
irgendwie ab 200.000. Aber was ich da extrem spannend fand an dem Thema ist, du kannst da ein Konstrukt wie ein Venture-Fonds aufsetzen, ohne die ganzen furchtbaren Administrationsaufwände, also ohne POAs, ohne Anwälte, ohne Notar. Das hat natürlich wahnsinnige Gefahr mit sich, weil die Konstrukte, so wie sie ja aufgebaut sind, auch für eine Art Qualität und Überwachung stehen. Aber du kannst da relativ viele Player, die am Ende des Tages nur Geld kosten und auch Hürden mit sich bringen. Beispielsweise, wenn ich eine Kapitalerhöhungsrunde mache, das kennst du ja, das kenne auch ich, bis wir die ganzen Unterschriften von allen Beteiligten haben, das ist ja ein Schmerzprozess. Das kannst du komplett alles abkürzen. Und das fand ich in dem Kontext extrem augenöffnend. Ja. Und das zeigt einen Use Case, der in der Zukunft noch kommen kann, der wahnsinnig
ist. Jochen, da bin ich völlig bei dir. Ich fand auch auf einer Makroebene das Konstrukt und die Idee, also super interessant und auch nichts, was mich jetzt irgendwie überrascht, weil wenn du mit Freunden sprichst, die halt im VC-Umfeld unterwegs sind und auch einfach ein bisschen die Presse verfolgst, dann ist das Thema ICO ja für viele VCs gerade gefühlt ein Frontalangriff. Und insofern das in so einem Marktplatzmodell zu überführen, finde ich irgendwie auch höchst interessant. Ich fand die für mich, ne, also kam es rüber, gefühlte Naivität bei vielen Dingen fand ich halt ein bisschen verrückt und so, das baue ich mal, das mache ich mal oder mache ich mal noch einen kompletten KYC da rein und das kriege ich alles hin mit meinen paar Leuten und welche Sprache die machen, ist mir egal. Da war, glaube ich, echt ziemlich viel heiße Luft drin. Das hat mich halt so ein bisschen daran geärgert. Also da schien mir jemand zwar ein gutes Konstrukt im Kopf zu haben, aber auf einer Detailebene schien mir das noch sehr, 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 sehr ungelöst. Aber das war eher mein Gefühl, deshalb war ich das so ein bisschen wie soll ich sagen? Da habe ich das intellektuell, fand ich ja spannend. Inhaltlich auf der Detailebene fand ich das eher schon ein bisschen beängstigend. Weißt du, was ich meine?
Ja, gut.
Also ich glaube, was du mal machen kannst, und da kannst du gleich mal Kilian auch fragen, lad mal den Jan ein, Jan Sessenhausen, der ist ja auch in der Jury zu Fintech des Jahres, weil mit Jan habe ich so vor einem Jahr, anderthalb Jahren, hat er mir so das erste Mal so richtig von den ICOs erzählt. Und der ist da einfach auf so einer intellektuellen Ebene sehr tief in diesem Thema drin. Und mit Jan mal darüber zu diskutieren im Podcast ist, glaube ich, echt augenöffnend. Mach das doch mal.
Da bin ich der Falsche, aber
das ist möglicherweise der Richtige dafür. Lass mal weiterkommen. Wir haben jetzt lange über ICOs gesprochen, ohne dass ich da überhaupt Ahnung davon habe, aber du hast ja Ahnung, das ist schon mal gut. Was macht ein Apple?
Also ich würde auch nicht sagen, dass ich groß die Ahnung habe.
Klar, komm, du bist ja Teil davon.
Von einem.
Immerhin, 100% mehr als ich. Apple macht ernst bei Payment. Was passiert denn da gerade? Also erstmal hat Raphael uns ja diese Woche erzählt, wie viele Menschen bei Apple in Europa am Thema Payment arbeiten, ne?
Nee, das war nicht der Raphael,
Okay. Eine ganze Menge Menschen, ne?
Eine ganze Menge Menschen. Weil, also ich bin in einen Ex-Payment-Kollegen auf der MPE gestoßen oder getroffen, der jetzt bei Apple arbeitet und Payments im iTunes Store macht. Und der hat mir ein paar Insights genannt, wie viele Menschen bei Apple in Europa an Payment arbeiten. Und das war beeindruckend. Und auch teilweise augenöffnend, wo man doch eigentlich noch gar nicht viel Traktion sieht. Aber ja, Wahnsinn. Und was auch beeindruckt war, der gute Mensch läuft rum mit dem iPhone 6S Plus. Und ich mit meinem gesprungenen iPhone 7, Blick auf iPhone 10 gerichtet, dachte so, och, wenn die Apple-Mitarbeiter noch mit dem älteren Gerät rumlaufen, dann bin ich ja doch gar nicht so schlecht unterwegs.
Ich habe aber auch.
Das haben wir
auch schon mal drüber gesprochen. Also diese Hardware-Gierer-Reihe ist bei mir aber auch komplett am Ende. Also ich habe da schon lange Zeit gar nicht mehr drüber nachgedacht. Ich sehe auch gerade momentan, dass sowohl mein iPad als auch mein iPhone gesprungen ist und ich denke noch nicht ansatzweise darüber nach, überhaupt ein neues zu kaufen.
Ja, ich denke halt gerade darüber nach, weil mein iPhone
gesprungen ist.
Aber mit dem einen Sprung kann man auch leben.
Bei mir ist er oben links in der Ecke. Das fällt mir nur manchmal auf, wenn die Sonne komisch reinfällt.
Ja, ja.
Aber noch zurück zu Apple. Also es gab die Meldung von Tim Cook, dass er halt hofft, während seines Lebens noch das Bargeld abzuschaffen, ne? Und ernsthaft daran arbeiten möchte. Hast du das gelesen?
Ja, der hat ja, es war bei der Bilanzpressekonferenz, da hat er auch zugegeben, dass es nicht so schnell funktioniert mit Apple Pay, wie er sich das erhofft hat. Gibt es ja diverse Gründe dafür. Einer der Hauptgründe ist mein altes Reden. Es ist einfach nur ein anderer Formfaktor der Karte und da fehlt halt ein bisschen, auch wenn die es super gemacht haben. Aber warum soll ich es unbedingt nutzen? Und dann ist natürlich so, dass der amerikanische Markt mit den EMV-Terminals oder mit den Contactless-Terminals so ganz furchtbar penetriert ist. Also die haben zwar Terminals, aber die sind von der Software und von der Geschwindigkeit so katastrophal schlecht im Vergleich zu unseren europäischen Terminals. Da wundert mich das alles nicht. Aber das ist nur eine Frage der Zeit und Apple hat ja da genügend Atem, um durchzuhalten. Was aber gestern oder vorgestern rauskam, war, dass Apple jetzt auch eine Money Transmitter Lizenz beantragt hat, dass Apple mit Apple Pay Cash, also P2P-Payment, weiter Gas geben. Und die Anzahl der Menschen, die da bei Apple allein in Europa arbeitet, ist auch eine Indikation. Da passiert was. Also das nur weil da vor irgendwie 3 Jahren Apple Pay angekündigt wurde und weil es jetzt nicht diese Megatraktion hat, die sich vielleicht auch alle wünschen und weil es auch immer noch nicht in Deutschland ist, heißt noch lange nicht, dass sie das Thema beiseite legen. Das läuft weiter und wird früher oder später kommen, mit allen Konsequenzen.
Also kein Big Bang mehr, sondern mittlerweile sind wir auf so einem Longtail, ne? Also Land für Land und einfach ein weiterer Teil des kompletten Apple-Ökosystems und wird es dann immer wieder schwieriger machen, deine Hardware zu wechseln, wenn du dann plötzlich wirklich deine Apple Wallet auch mit deiner Karte versehen hast und dann plötzlich, das ist ja auch deine These, sowohl mit dem Mobile als auch im Browser, wenn du Safari benutzt, dann halt sehr, sehr convenient bezahlen kannst, ne? Das ist ja deine These seit Anfang an mit Apple Pay, dass eigentlich die Sexiness auch darin besteht, dass es auf dem Desktop-PC oder halt auf dem iPad und sowas halt auch im E-Commerce vernünftig stattfindet. Ne?
Ja, und also das ist ja alles schon da und funktioniert. Wenn man mit denjenigen redet, die das schon implementiert haben auf der Händlerseite, die sind total happy. Es fehlt einfach noch an der Traktion bei der Kundenseite, aber das liegt einfach schlicht und ergreifend daran, dass natürlich Apple Pay noch weiter ausgerollt werden muss, auch nach Deutschland. Oder selbst, wenn ich mir anschaue, die Schweiz, da ist es. Aber da ist es jetzt immer noch so, dass es das Schweizer Pay Direct gibt, also das Twint, auch wenn es deutlich besser performt als Pay Direct. Aber es stellt sich natürlich immer noch die Frage, gibt es da irgendwie die Existenzberechtigung eines rein lokalen nationalen Zahlverfahrens versus wenn da Apple und Google mit ihren internationalen Zahlverfahren kommen, die überall funktionieren. Wie lange geht es noch gut mit den reinen Regeln?
Raphael wollte ja auch diese Woche wetten, ne? Und sagte, Apple Pay kommt dieses Jahr noch nach Deutschland. Er wollte nur nicht seinen Allerwertesten verwetten, ne?
Also diese Wetten mit Apple Pay kommt dieses Jahr nach Deutschland, die werden ja jedes Jahr leichter. Also die Wahrscheinlichkeit steigt ja von Jahr zu Jahr.
Ich denke,
dass vielleicht auch noch was kommt
dieses Jahr. Steigt die Wahrscheinlichkeit mathematisch wirklich oder ist sie gleich?
Nee, die steigt.
Okay. Will ich mich jetzt auf der mathematischen Ebene nicht drauf einlassen, da bin ich irgendwie zu schwach drin. Kooperation der DZ-Bank war ein Thema. Ich hatte witzigerweise den Dirk Elsner vor einigen Wochen im Zug getroffen, auf dem Weg von Frankfurt nach Hause. Also der Dirk ist ja einer der Innovationsmanager bei der DZ-Bank in dem Innovationslabor. Und der sagte auch so, ja, wir werden immer wieder gefragt, wen wir denn da haben. Und dann habe ich ihn auch nochmal gefragt, mit wem sie denn kooperieren. Und jetzt haben sie letzte Woche mal eine kleine Infografik oder vor zwei Wochen eine kleine Infografik rausgebracht. Und echt schon viel, ne? Mit wem die so kooperieren, mit wem sie Sachen machen, ne?
Ja, also beeindruckend viel, auch wenn da eine Firma drauf ist, die ich nicht sagen würde, wäre ein Startup, nämlich Pay Direct. aber egal, kann man so oder so sehen. Aber es war beeindruckend viel. Was mich allerdings, man sieht ja auch, wir haben ja auch bei uns in der Grafik Kooperation Bank Fintechs, was mich allerdings viel mehr interessieren würde, was ist denn da wirklich das gemeinsame Geschäft dahinter? Und nicht, wir haben da irgendwie ein Partnerschaftsagreement mit irgendeinem Startup und wir machen dann eine Kooperation und machen da einen Mini-Pilot. Und das ist selbst, also das ist bei der DZ-Bank als auch bei uns, bei unserer Grafik, wenn man da wirklich mal einen Strich drunter machen würde und nach dem Motto, ist da wirklich Volumen dahinter? Telefon? das ist ja nicht so sehr viel und immer noch eher im F&E-Bereich. Ich gehe mal schnell hinterher.
Alles gut. Leise. Also ich kann es von uns sagen, also wir sind ja auch in einer Kooperation mit denen und dort ist es so, dass wir halt in den ein oder anderen Produkten, die halt dort entstehen, einfach Teil sind und das Geschäftsmodell ist relativ einfach. Also die bauen halt ihre Modelle, zum Beispiel jetzt in Teilen auf unserer Infrastruktur. Und wir werden halt dafür bezahlt, dass es genutzt wird. Also das ist eigentlich schon ganz schön zu sehen. Also da ist halt auch schon ein bisschen Business drauf.
So, jetzt bin ich wieder da. Ich habe nur deinen letzten...
Ach so, okay. Gehört. Ich hatte gerade erklärt, wie wir mit der DZ-Bank zusammenarbeiten und dass da durchaus auch ein Businessmodell hintersteckt, weil sie einfach unsere Infrastruktur nutzen für verschiedene Modelle und diese Modelle halt dann halt auch in den Markt reingebracht werden. Also wir sind ja in den ersten Batches bei denen ein paar Mal mit drin gewesen in Lösungen und die werden halt mittlerweile halt auch ausgerollt. Ausgerollt an Pilotbanken und dann jetzt mehr und mehr halt auch in die Fläche der jeweiligen Volks- und Raiffeisenbanken und dann steckt da halt plötzlich so eine Lösung von Kooperationspartnern mit drin.
Okay. Ja, ich komme daher, weil wir als TraxPay ja auch Bankkooperationen haben und manche Banken sagen, könnt ihr kommunizieren, auch wenn da noch Implementierung und gar kein Geschäft dahinter ist, während andere Banken sagen, nö, wir kommunizieren gar nichts, wir kommunizieren nur Success Stories.
Ist halt immer so, wenn du ein B2B-Player bist, ne?
Macht das einen Unterschied, ob das B2B
oder wenn B2C ist, bist du manchmal sichtbar?
Das stimmt.
Okay. Dann lass uns mal über das Thema erste Mobile Bank in der Schweiz sprechen. Das ist Zack und ich hatte da eigentlich auch ein bisschen mehr gedacht, dass das irgendwie wirklich ein richtiges Fintech ist und sowas. Aber was da entstanden ist, ist eigentlich nur, dass einfach ein Ableger einer Bank aus einer kleineren Bank sozusagen jetzt eine Mobile Bank gemacht hat. Ne? Hast du das gelesen, was Zack ist? ZAK?
Nee, gar nicht.
Ja, das ist, da ist die Bank Claire, macht daraus eine erste Schweizer Mobile Bank, und das ist sozusagen Teil der Basler Kantonalbank. Und, aber sie versuchen halt gerade dort ein Mobile First Konto zu machen, und das ist ja schon für die Schweiz, wo du ja wirklich sehr, sehr viele große etablierte Banken hast, schon, glaube ich, auch eine Meldung wert. Und insofern ist das einfach echt ganz, ganz, ganz interessant. Also die haben auch durchaus noch eine Filiale, aber es geht wirklich darum, eigentlich ein Angebot zu machen für junge Kunden. Und das haben sie halt in ihrer alten Bank, Coop hieß die, nicht so richtig auf die Reihe bekommen. Und sie haben jetzt mal ein neues Projekt gestartet. Lass uns mal im Blick behalten, was da passiert. Und ist ja ganz lustig. Also ich finde ja auf Twitter und sonst wo sind die Schweizer, ich sag mal, Influencer ja relativ groß. Dafür, dass es so ein kleiner Markt ist. Aber es passiert ja eine ganze Menge. Und insofern werden wir, glaube ich, darüber wahrscheinlich auch noch das eine oder andere lesen können.
Also ist das sowas wie quasi Yomo und 1822 Mobile, also quasi, also ich möchte nicht die Traktion vergleichen, sondern einfach nur vom Modell, eine Bank macht ein Mobile-Only-Konto und nicht
ein Ja, die haben sogar wirklich eine richtige eigene Einheit daraus gegründet, ne? Und nicht nur ein Produkt, sondern wirklich eine richtige Bank daraus gegründet. Also finde ich schon ein Stück weit mehr, vielleicht eher vergleichbar wie eine 1822 direkt vor 20 Jahren. Ne, also, dass man wirklich aus einer Frankfurter Sparkasse heraus eine Direktbank gegründet hat. Und so würde ich es halt eher vergleichen. Und das natürlich jetzt mit einem Mobile Approach. Damals halt Online Approach, wenn wir auf die 1822 direkt gucken. Oder vielleicht sogar wie eine Consors damals gestartet ist. Das ist ja auch aus der Schmidt Bank heraus gegründet worden, wenn du dich erinnerst. Das war ja halt auch so ein Approach. Und so sehe ich das da gerade eher. Hattest du bisher in der Schweiz noch gar nicht. Deshalb ist es durchaus eine Nachricht wert.
Okay.
Ja, dann vielleicht noch ganz kurz, das fand ich ganz interessant, weil das ist in Deutschland schon länger so. In UK fangen jetzt auch die klassischen Banken an, so die Neobanken nachzumachen. Ne? In UK entstehen ja ganz, ganz viele Neobanken, also die N26 Pendants in UK sind ja relativ viele, ne? Von wie sie alle heißen.
Starling.
Ja, Starling ist, glaube ich, auch ein bisschen tiefer, ja. Aber diese Muni mit M, hab ich vergessen. Also mir fallen sie gerade gar nicht ein, dummerweise, aber da gibt es eine ganze Menge an Neobanken und jetzt fangen die UK-Banken halt an, das ein Stück weit zu kopieren. Das ist in Deutschland ja schon länger so. Ne? Also das hat viele, viele Funktionen, die vielleicht von neuen in den Markt reingebracht worden sind, jetzt mittlerweile halt auch von den etablierten in die eigenen Apps reingebracht werden. Vom Multibanking als ein Feature oder Versicherungsfunktionen oder Kategorisierung. Predictions, das sind ja alles Dinge, die jetzt aber halt auch in UK anfangen, die großen Banken nachzumachen.
Ja, übrigens, dem Cortex Starling Bank hat bei der MPE, da war der CEO oder irgendeiner der Gründer, glaube ich, dort, und hat in einer ganz, ganz großen Marketing-Show angekündigt, dass Starling Bank jetzt, Trommelwirbel, ins Acquiring einsteigt, ins Händler Acquiring. Und mit Superlativen, und ich dachte die ganze Zeit so, aha, und was ist da jetzt der Neuigkeitswert dran? Ja, für die ist das was Neues, aber für den Markt ein weiterer Acquirer, ein kleiner Acquirer, nett, aber Fragezeichen, Fragezeichen. Aber
also ich glaube bei Starling, Jochen, darf man eins nicht vergessen. Also die Anna Bodden, die das Ding mal ja aufgebaut hat, die ja die Gründerin ist, die kommt ja aus dem klassischen Banking. Und was die gerade da macht, ist, glaube ich, einfach etwas, dass sie sagt, okay, das, was ich bei einer normalen Bank alles habe und wo ich Geschäft drin sehe, baue ich wirklich mal auf der grünen Wiese neu. Und insofern ist das für dich nichts Neues, wenn die plötzlich Acquiring oder sowas starten, aber sie sieht da halt ein Geschäft drin, baut das sukzessive auf neuester Technologie auf und geht damit in den Markt. Und das ist, glaube ich, das, was auch eine Starling ein Stück weit unterscheidet von vielleicht einer N26 oder anderen Neobanks. Die bauen wirklich fast eine Universalbank komplett neu auf einer neuen Infrastruktur. Und das ist, glaube ich, schon echt spannend. Das haben wir mit dem Raphael ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, ob Starling nicht möglicherweise einer der besten Approaches überhaupt ist. Und da hat er ja auch eine starke Meinung zu.
Ja, klar. Also bin ich generell bei dir, aber was Acquiring da jetzt zu suchen hat, also Acquiring Processing, das ist das, was eine Wirecard vor Jahren gemacht hat, dass sie sich quasi Lizenz gekauft haben, um etwas unabhängiger zu sein. Das ist alles gut, aber in einem Markt, wo die Preise und die Vergleichbarkeit vollkommen vorhanden ist, dann jetzt das Ganze nochmal in-house zu machen, da würde ich für ein Fragezeichen dahinter machen, ob da wirklich der Mehrwert insbesondere für die Händler da ist. Aber gut,
wir werden sehen. Dann ticker doch mal die Anne an auf Twitter und frag sie mal, warum.
Ja, das wurde ja groß begründet auf den Slides. Die Punkte waren ja da, aber ich konnte da keinen Punkt in Action machen.
Okay. Gut. Dann PSD2 ist da, schon seit fast jetzt 2 Monaten und nichts ist passiert, oder?
Ja, da haben wir von der Nicole im WhatsApp-Kanal auch eine interessante Kommentar bekommen, die in ihrem Payment-Stammtisch in Hamburg war, bei den ganzen Payments-Managern. Und das Thema PSD2 bei dem gemeinen Payments-Manager, des gemeinen Online-Händlers in dieser Form noch gar nicht an Wissen da ist oder angekommen ist. Mhm. Also insofern, das matcht mit deiner Aussage, PSD2 ist da und nichts passiert. Ja, und jetzt?
Also wir sind natürlich da mitten im Sturm, ne? Also wir bei Figo, wir kriegen natürlich schon eine ganze Menge mit, was da momentan passiert. Und ehrlich gesagt ist das im Ausland momentan teilweise intensiver als in Deutschland. Und was du halt momentan siehst, dass viele, viele gerade mitten in der Arbeit sind. Also ob das Lizenzanträge sind, ob das Vorbereitung von APIs ist, ob das Vorbereitung von neuen Diensten ist. Also es ist momentan nicht sichtbar. Viele, viele und nahezu alle Banken beschäftigen sich gerade damit, viele Unternehmen beschäftigen sich gerade damit und stellen sich halt die Frage, was sie in der Zukunft sind. Ne? Also sind sie lizenziert, sind sie nicht lizenziert? Und diese Diskussionen und diese Dinge gehen gerade ab. Ich glaube, es warten auch noch viele auf ein sehr klarstellendes Rundschreiben von der BaFin, wie es jetzt nochmal weitergeht. Mhm. Also ich bin mal gespannt. Also die BaFin Tech ist ja jetzt demnächst wieder in Frankfurt im April.
In Berlin
im April. Und vielleicht gibt es da ja dann auch nochmal Updates aus dem Regulationsumfeld.
Also worauf ich erwarte, ist, dass PSD2 von den GAFAs jetzt genutzt wird. Also letztendlich, um die Datenkontrolle zu bekommen. Dass PSD2 von PayPal genutzt wird. Ich wette, die arbeiten da dran, aber da sieht man natürlich im Moment auch noch nichts, dass da wirklich groß Traktion ist.
Naja, weil du halt irgendwie auch eins immer noch vor Augen haben musst. Das Gesetz ist da, aber einer der wesentlichen Punkte ist ja, dass die Banken-APIs auch da sein müssen. Und da hast du ja immer noch den Missing Link, wenn ich so sagen darf, der finalen EBA-ATS, der halt diese APIs und die technischen Voraussetzungen beschreibt. Und die sind immer noch nicht final. Und selbst wenn sie dann final sind, haben die Banken ja noch 18 Monate Zeit, sie umzusetzen. Das heißt, wir reden von einem wirklichen Go-Live, gefühlt gerade von Ende 2019.
Okay.
Also deshalb ist, glaube ich, auch gerade so diese gefühlte, also ein Gesetz ist da, ja, also eine Regulatur, also ein rechtlicher Rahmen ist da, aber mehr ist auf der Bankenseite momentan noch nicht wirklich, noch wirklich an Klarheit vorhanden. Auf der Fintech-Seite, auf der TPP-Seite verändert sich halt gerade eine ganze Menge, weil du halt nun ab April nicht mehr einfach das machen kannst, was du bisher tun konntest, nämlich auf die Banken zuzugreifen, ohne dass du dich mit dem Thema Lizenz ernsthaft beschäftigt hast oder im Zweifel sogar eine hast. Das hat sich schon verändert. Ohne dass die Banken-APIs da sind, musst du dich trotzdem lizenzieren lassen.
Ah, okay, das ist jetzt durch. Also du kannst ab April dein Geschäft tot, wenn du keine Lizenz hast.
Genau, also das ist halt der Punkt. Du hast 3 Monate Übergangsfrist vom 13. Januar an und ab April gilt halt sozusagen das scharfe Schwert und dann kann gegen dich vorgegangen werden. Natürlich ist es immer eine Frage von, kriegt man das mit, kriegt man das nicht mit, aber gesetzesmäßig bist du dann nicht mehr, ist es dir dann nicht mehr erlaubt, ohne eine Lizenzierung, ohne eine Registrierung, diesen Business weiter nachzugehen. Natürlich fehlen dann, wie gesagt, noch weiterhin die Banken-APIs, die ganzen Zertifikate, die du dann zukünftig brauchst, sind noch nicht da. Trotzdem musst du dich halt bei deiner nationalen Aufsicht regulieren und registrieren lassen. Okay. Und das ist schon ein Unterschied. Also das ist, da wird es wahrscheinlich nochmal eine kleine Übergangsfrist geben, die wahrscheinlich dann irgendwie bis in den Sommer hineinreicht, bis dann wirklich ein hartes Schwert fällt, aber das ist durchaus so.
Okay.
Du hast vorhin schon mal, du hast vorhin schon mal Yomo gesagt. Es gab diese Woche oder in der letzten Woche relativ viel Rumor und laute Stimmen zum Thema Yomo. Ne? Was ist denn da passiert?
Ja, die Haspa hat angekündigt, Yomo temporär, Fragezeichen, nicht mehr zu unterstützen. Die haben natürlich irgendwie ein internes Migrationsprojekt, ich glaube, weg von SAP hin zu der Starfinanz, dem Rechenzentrum der Sparkasse.
Starfinanz, zu FI.
FI, sorry. Also dem Rechenzentrum der Sparkassen. und von daher gibt es natürlich dann ein paar Opfer auf dem Weg an Produkten, die dann erstmal nicht weiterverfolgt werden. Ganz normal, nichts Besonderes. Yomo ist darunter. Das war eine News deswegen, weil angeblich auch die Sparkasse Bremen aussteigen möchte. Und natürlich, auch wenn ich ja, haben wir ja auch lange hier im Podcast und im Blog gestritten, auch wenn ich ein großer Fan von Yomo am Anfang war, nach dem Motto, gut gemacht, relativ schnell nachgezogen und ein Konkurrenzangebot in den Markt gegeben. Die Traktion ist seitdem nicht mehr gewesen. Und das ist natürlich was, wo da jetzt viele sagen, naja, wurde groß angekündigt, aber da wurde dann relativ wenig nachgelegt. Die Sparkassen, Gremien und Politik kennend, weiß man auch warum, weil wahrscheinlich das dann einfach gemacht wurde und da die Traktion da war und dann ist plötzlich auch mit den ersten kleinen Erfolgchen in der internen Sparkassenpolitik zerrieben wird, keine Ahnung.
Erinnerst du dich an unser Streitgespräch, was wir gehabt haben oder unser Streitinterview auf Payment und Banking, wo ich Mike und dir eure blinde Euphorie vorgeworfen habe?
Das liegt vielleicht daran, dass du Traktion und Historie in der Sparkassenfinanzgruppe hast und wir nicht, ja?
Also es gab dann auch echt ein Twitter-Bashing zwischen Heinz-Roger Doms und wer ist der Baumgarten mit Vornamen?
Ja, ja, ja.
Zwischen den beiden über das Thema hast du das gesehen. Die haben sich wirklich gekeift. Ja, ja, ja. Ich glaube, dass da wahrscheinlich in der Tat auch von der Presse viel reininterpretiert wurde und die Aussage der Haspa wahrscheinlich auch nicht so in der Härte eigentlich gemeint war. Aber was daraus gemacht worden ist, ist natürlich echt hart. Ne? Also für mich stand da darunter so ein bisschen so, Yomo ist wieder da, aber nur um zu sterben. Ne? Das war das, was ich irgendwie daraus gelesen habe.
Ja. Jetzt aber mal ehrlich, da ist seit Monaten kaum was passiert, keine Traktion, auch elementare Features vom Konto fehlen. Und dann ist natürlich diese Nachricht und dann muss man ganz ehrlich sagen, kann man genau diese Nachricht, die vielleicht jetzt nicht irgendwie das Ende darstellt, aber kann man daraus interpretieren nach dem Motto, guck mal, da ist nichts passiert und die ersten springen von Bord. Das ist natürlich vielleicht aus Sicht einer Haspa ein anderes Vorgehen ist total nachvollziehbar, aber ich kann auch das Statement vom Heinz-Roger Doms nachvollziehen, der dann natürlich sagt, guck mal hier, da ist nichts passiert und jetzt passiert ein Rückzug nach dem nächsten. Dann kann man mal zumindest mal hinterfragen, ob das Ding tot ist.
Naja, und auf der anderen Seite siehst du halt das bei der Haspa und das ist ja schon auch interessant. Etwas passiert. Ne? Die integrieren halt momentan mehr und mehr Fintech-Angebote selber. Also die sind ja jetzt nicht so, dass sie da irgendwie aufhören würden und sagen, okay, wir machen kein Yomo, wir machen gar nichts mehr, wir konzentrieren uns nur noch auf uns, sondern also nur auf unser Kerngeschäft, sondern sie versuchen ja durchaus auch aktiv mit Fintechs zusammenzuarbeiten. Ne? Sie haben das im Robo-Advisor-Umfeld gemacht, sie haben das im Kontowechsel gemacht, sie haben es mit Genie gemacht und jetzt machen sie es auch mit Baningo heißen die, glaube ich, aus Österreich, die ermöglichen, dass du dann individuellen Berater wählen kannst. Kann man sich jetzt fragen, ob man das braucht und so weiter. Also wie oft du wirklich zum Berater gehst. Aber trotzdem merkst du halt dort, dass da diese Offenheit da ist und dass da Kooperationen, Geschäftsbeziehungen mit Fintechs eingegangen werden. Und da siehst du, glaube ich, auch so ein starkes Eigenleben einfach der größten deutschen Sparkasse, die sich halt dann doch nicht wieder einfangen lässt. Und das genau zeigt dann halt auch die Problematik so einer Gruppe. Ne?
Ja. Ja.
Vielleicht dann noch so ein Ding, Abo-Alarm und Outbank, beide ja mittlerweile Teil von Pro7Sat1/Verivox. Da zeigt sich jetzt gerade so die erste Synergie, ne? Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Abo-Alarm-Kategorisierung ist jetzt Teil von Outbank geworden.
Ja, das habe ich mitbekommen. Aber ist denn da jetzt von der Produktseite schon was passiert? Oder ist einfach erstmal übernommen und dann sehen wir die ersten Änderungen in einem halben Jahr? Oder
nee, nee, also in Outbank ist jetzt die Abo-Alarm-Kategorisierung schon drin. Also das ist schon natürlich ein Produkt.
Ach so, okay.
Also da,
ach so, das heißt aber, Outbank wird weiterentwickelt. Ich dachte, dass wir dann irgendwie, die haben sich die Technik gekauft als Verivox und dann wird es dann unter dem Verivox-Schild, Stichwort PSD2 und so weiter
verwendet. Nee, also momentan, so wie ich das verstehe und auch wahrnehme, gibt es Outbank durchaus weiterhin. Also ob die Marke jetzt irgendwie Schaden genommen hat im letzten Jahr, glaube ich gar nicht unbedingt. Also ist ja einfach auch einer der ersten Marken gewesen für das ganze Thema Mobile Banking in Deutschland. Also insofern, da jetzt einfach Verivox drauf zu schreiben, wäre vielleicht einfach auch zu leicht.
Okay. Okay.
Dann etwas, du hattest mal irgendwann die beiden Zwillinge zu Gast zum Thema Kontowechsel, die Michel-Zwillinge, ne? Die haben ja mittlerweile ihr Modell geändert und hatten ja, nachdem sie das Kontowechsel-Thema mit Twins gemacht haben, irgendwann halt gesagt, okay, wir machen was anderes und haben dann irgendwie Kooperationen gemacht mit ein paar anderen Banken und haben sich dann aber auf ein neues Produkt gestürzt, was sie Finanzguru nennen, wo die Deutsche Bank ja auch investiert hat, ne? Die sind jetzt live gegangen, hast du das mal ausprobiert?
Ich habe es nicht ausprobiert, aber ich habe sie neulich gesehen beim Bankkartenforum von BMS Card Service und Arthos haben die gepitcht, oder da durfte ich in der Jury sitzen und habe insofern eine Live-Demo vom Produkt gesehen. Sieht super interessant
aus. Also was die im Grunde genommen machen, ist vielleicht auch so eine Mischung auch aus, vielleicht sogar aus Outbank und Abo-Alarm, ne? Also du connectest dein Konto und dann erkennen sie Verträge, machen dir halt eine Vorhersage, wie viel Geld du diesen Monat noch über hast auf deinem Konto, kannst Verträge halt auch kündigen. Also so für die erste Version, die sie jetzt da rausgebracht haben, finde ich echt gut, also gut gemacht. Also ich habe die ausprobiert und sie läuft auf meinem Telefon. Also echt eine ganz schöne App, die sie da gemacht haben.
Ich war da in der Jury und habe da mal eine Frage gestellt, eine dumme Frage. Da habe ich aber keine zufriedenstellende Antwort bekommen. Nämlich meine Frage war nach dem Motto, wie differenziert ihr euch? Am Ende des Tages geht es ja darum, gute Datenanalyse zu haben. Mhm. Und habt ihr irgendwie Zugriff auf die Deutsche Bank Daten in der Vergangenheit gehabt, um eure Maschine zu lernen, um gute, möglichst präzise Analytik in der Maschine schon mal zu haben? Oder macht ihr das alles per Hand? Und da kam dann so eine nette Antwort, die ich interpretierte, sie machen auch immer noch sehr, sehr viel per Hand und haben eben offensichtlich nicht irgendwie großartig die Maschine mit Daten angelernt. Was nachvollziehbar ist, aber was natürlich dann auch ein Problem sein könnte mittelfristig, weil wenn ich irgendwie sowas kopiere mit einer relativ vielen großen Bestandsdatenbank und lasse das schon mal durch die KI laufen oder durch die Algorithmen laufen, habe ich dann gegebenenfalls einen Wettbewerbsvorteil. Also insofern, die müssen da, dürfen sich nicht zurücklehnen, das Produkt ist super, aber am Ende des Tages entscheidet sich, wie gut die Analytik und die Algorithmen sind und die können eigentlich nur gut sein, wenn man möglichst viele Daten hat, um die dann quasi zu füttern und zu optimieren.
Absolut, bin ich bei dir. Aber momentan macht es aber erstmal auf den ersten Schritt einen guten Eindruck und die Erkennungsquote
war Wahnsinn. Also sah super aus.
Die Erkennungsquote war auch ganz gut. Also ich habe jetzt momentan ein paar Transaktionen, die da neu reinkommen, versuchen sie dann auch wieder neu in so Verträge reinzuwerfen. Da kamen dann so ein, zwei Transaktionen hoch, wo ich dachte so, nee, das ist jetzt nicht wirklich ein Abo, das ist nicht wirklich ein Vertrag. Also mein Zalando-Kauf war dann nicht wirklich ein Abo. Aber das sind, glaube ich, Dinge, wo sie dann wahrscheinlich in der Tat, und jetzt ist die Frage, ob maschinenmäßig lernen oder einfach noch per Hand momentan lernen.
André, natürlich ist ein Zalando-Kauf ein Abo, wenn du alle zwei Wochen neue Schuhe kaufst.
Nee, Schuhe kaufen tue ich online echt gar nicht, witzigerweise. Gar nicht, gar nicht.
Oder andere, wahrscheinlich ist genau das im Algorithmus schon drin, weil andere so viel immer wieder Schuhe kaufen, das ist dann wie ein Abo.
Also wenn ich vielleicht so ein Saloon, kannst du ja so ein Abo machen oder wie das heißt, ne? Also so eine Box dir schicken lassen, aber auch das tue ich nicht. Ja. Dann Finlieb hat sich ein bisschen neu aufgestellt, ne? Also durch das, da sind so ein paar neue Sachen entstanden. Hast du ein bisschen Blick darauf?
Ehrlich gesagt gar nicht. Ich war auch gewundert, als du im Skript geschrieben hast, Finlieb neu und so, what?
Was ist Nein, es gab einfach eine Pressemitteilung. Also auf der einen Seite, dass Finreach sich ein Stück weit neu aufgestellt hat, also einer der Geschäftsführer rausgegangen ist, ein anderer Geschäftsführer jetzt gerade gegeben ist. Ja. Und es schien so, dass da so ein bisschen so Neuorientierung stattfindet und durchaus auch die Produkte, die jetzt gebaut werden, in so eine Richtung gehen, dass sie jetzt ja gerade auch im Geschäftskundenumfeld was machen wollen und dort halt eher so, wie ich das Gefühl habe, Layer bauen und weniger vertikale Lösungen bauen, sondern eher horizontal bauen.
Ah, okay, das meinst du. Ja gut, aber ich meine, dieses Geschäftskundenthema, das ist ja letztendlich sowas wie Finreach. Also sie nehmen die Technik und bauen Technik und verkaufen die dann Banken als Lösungsanbieter. Und das halt jetzt im Firmenkundengeschäft. Also da sehe ich jetzt nicht, dass ich irgendwie neu erfunden
habe. Nee, neu erfunden meine ich auch gar nicht. Aber momentan waren es ja eher so Ventures, die rausgebracht worden sind. Und jetzt scheint es mir eher so, dass es halt sehr stark auch in Kooperation mit Partnern passiert. Und dass man dort wirklich auch versucht, horizontale Layer zu schaffen.
Ja, okay, ja.
Du hast ein Lieblingsthema, PayDirect.
Ja. es gab Zahlen, bin ich per Zufall und irgendwie 2-3 Wochen zu spät draufgestoßen, in irgendeiner Zeitung, Hannoverischen Allgemeinen oder so, waren Zahlen drin von einer großen norddeutschen Sparkasse. Jetzt kann man natürlich rätseln, warum überhaupt diese Zahlen da geleakt werden, was die Politik-Hintergrund ist, aber das wollen wir jetzt gar nicht ausführen. Aber das Interessante ist, da kommen jetzt so langsam Transaktionszahlen raus von PayDirect, die ja die ganze Zeit immer total verschwiegen werden. Und selbst in diesem Artikel kamen keine Transaktionszahlen, sondern es kam das Payment-Volumen für die Sparkasse raus. Also irgendwie eine Sparkasse hat 100.000 Euro Umsatz, PayDirect-Umsatz gemacht in einem Jahr. Und ich habe das dann umgerechnet mit dem durchschnittlichen E-Commerce-Ticket und bin auf 1.500 Transaktionen gekommen für diese Sparkasse.
Okay.
Das habe ich mal hochgerechnet, nach dem Motto, wenn wir mal das für eine große Sparkasse nehmen, entsprechend weniger. Bei einer kleinen Sparkasse kommt man auf Pi mal Daumen 200.000 Transaktionen über die Sparkassenfinanzgruppe und das mal 2 wegen Marktanteil, also 400.000 Transaktionen. Das ist sehr viel Pi mal Daumen und total unrealistisch, weil da gibt es natürlich eine sehr starke Varianz nach oben als auch nach unten. Deswegen schreibe ich da gar keinen Blogartikel drüber, weil es wirklich absolut in Nebel gestochert ist. Aber es zeigt oder ist eine Indikation, dass zumindest auf Transaktionsebene und dann natürlich auch auf Kundenebene, weil wenn man überlegt, 400.000 Transaktionen, da gibt es garantiert Kunden, die nutzen das mehr als einmal, ist das von der Nutzung eine Katastrophe, um es mal freundlich auszudrücken. Und habe dann mal die Freundlichkeit besessen, beim DSGV anzufragen, nach dem Motto, nennt mir doch mal bitte ein paar Zahlen zu Quid. Also Nutzung von Quid und Transaktionen von Quid. Und Quid hat im letzten Jahr 2 Millionen Transaktionen gemacht, so Dr. Schmalzel bei irgendeinem Bundesbank Event Anfang des Jahres und hat irgendwie, ich glaube, 700.000 aktive Kunden. Das, also eine erste Indikation bei PayDirect versus harte Zahlen von Quid, zeigt, dass A, das ganze P2P-Modell bei PayDirect auch gefloppt ist, was letztes Jahr groß kommuniziert wurde. Und auf der anderen Seite, dass PayDirect offensichtlich ein wahnsinnig großes Problem hat auf der Kundennutzungsseite. Trotz riesiger Marketingaktionen, trotz mittlerweile einigermaßen guter Händlerinfrastruktur und trotz 1,7 Millionen Registrierungen. In a nutshell, der arme Christoph von Hammel-Bonten hat einen echt harten Job da übernommen. Also zumindest das Jahr 2017 sah alles andere als gut aus, trotz anderslautender öffentlicher PR-Äußerungen vom Verwaltungsratsvorsitzenden und von anderen prominenten Bankern zu dem Thema.
Okay. Sind in der Tat, hast du mal wieder in die Zahlen reingeguckt und wahrscheinlich müssen wir demnächst mal wieder einen eigenen Podcast zum Thema PayDirect machen, ne?
Ja, aber dann will ich die Zahlen ein bisschen valider haben. Also das ist halt wirklich sehr, sehr im Nebel gestochert. Und das, wenn wir das irgendwie dann als Podcast machen oder ich klar gar einen Artikel drüber schrieb, das fände ich auch jetzt nicht fair gegenüber den PayDirect-Kollegen, wenn das wirklich so Naja, eine Sparkasse hochgerechnet auf den Gesamtmarkt. Es gibt eine Indikation, aber die Indikation ist wirklich, hat eine sehr große Varianz. Deswegen, man kann ein paar Konsequenzen daraus ziehen, wie ich jetzt gerade gemacht habe. Aber das jetzt irgendwie in Zahlen, Fakten, im Artikel zu machen, das fände ich unfair.
Dann lass uns noch zuletzt über das Thema Voice sprechen. Also du hast vorhin über die GAFAs gesprochen beim Thema PSD2 und da gab es ja die ganze Entwicklung rund um Amazon und um die Echos und um Alexa, wo es ja echte Probleme zu geben scheint. Für alle Banken dort Kontostands-App in den Alexa Skills dort zu bekommen. Anders zeigt es sich jetzt schon momentan bei Google. Ne? Also da gehen die Sparkassen gerade auf das Thema Voice mit Google.
Ja gut, wenn Amazon die nicht lässt, dann klar, sollen sie es mit den anderen machen. Parallel ist ja übrigens auch der HomePod gekommen und der Magenta-Pod. In Bonn, die Telekom macht irgendwie das Gleiche in Grün, wo man sich am Kopf kratzt und sagt, naja, also wenn man sich bei Amazon anschaut, was die meistverkauften Endgeräte sind im Shop oder die meistverkauften Produkte im Shop, nämlich diese Echo-Endgeräte, wenn man überlegt, wo die überall schon stehen und was ist dann insofern überhaupt der Mehrwert, den ein Telekom Gerät bringen könnte, das ja auch erstmal nur angekündigt ist beim Mobile World Congress. Bis das dann irgendwie kommt, ist dann vermutlich 2018 und jeder hat irgendwie 3 oder 4 von diesen Echos oder Googles oder Apples zu Hause rumstehen. Warum brauche ich dann noch so ein Telekom-Ding? Wegen des deutschen Datenschutzes. Super. ich glaube, das ganze Thema, haben wir ja letzte Woche auch im InsurTech-Podcast gehabt, als der Thorsten Olszewski sagte, diese Voice-Themen sind mehr Showcase und nice to have, als dass da ein Business dahinter ist. Und das glaube ich dann jetzt hier in dem Kontext Sparkassen mit Voice genauso, oder siehst du das irgendwie anders?
Nee, also ich glaube, dass es in der Tat in Zukunft irgendwie auch eine Relevanz haben wird, aber momentan sehe ich das irgendwie auch so, dass es eher so ein Showcase momentan ist und dass man das Thema besetzen muss, will.
Also ich meine, die Comdirect hat ja irgendwie auch so ein Skill, dass ich da irgendwie Börsenkurse abfragen kann. Ich habe das mal installiert, aber außer dass ich mal installiert habe, nie wieder genutzt, weil warum soll ich denn irgendwie beim Kochen fragen, Alexa, sag mir mal, wie der Börsenkurs von Apple ist. Also das von der Alltagsrelevanz ist auch eher überschaubar.
Wohl wahr. Jochen, war es das für heute?
Wir wollten noch mal kurz über diese Yes, Verimi und Co. Ident-Anbieter reden. Hast du da ein Update?
Nee, gar nicht. Es war ja auch so ein bisschen, es kam von Mike, glaube ich, die Frage, was macht eigentlich Yes und Verimi und Co. Und da habe ich gesagt, eigentlich wollen wir über Sachen sprechen, die wir momentan irgendwie gesehen haben am Markt. Und ich glaube, momentan sieht man von denen relativ wenig.
Ja, also ich sehe bei Verimi und jetzt irgendwie eine ganz andere Aktivität, Mobile Connect, Mobile Ident oder wie auch immer, da ist irgendwie Verimi jetzt irgendwie auch mit hinten drin. Also ich sehe irgendwie eine Vielzahl von Ident-Anbietern in Deutschland, die alle irgendwie glauben, der Button zu sein auf der Payment-Page. Wir hatten das ja bei der PEX und das ja auch hier als Podcast-Episode gehabt, wo der Arno dann auch danach noch den ganzen anwesenden Händler gesagt hat, ihr müsst das unterstützen, wenn ihr das nicht im Silicon Valley sehen wollt. Und dann macht irgendwie auch 2, 3 Buttons drauf. Aber jetzt gibt es irgendwie schon gefühlt, also aus was ich wahrnehme, irgendwie 5, 6. Selbst wenn du dann sagst, ich mache da 2, 3 Buttons drauf, welches von den 2, 3 mache ich denn da drauf? Also da stehen sich leider wieder viel zu viele Anbieter gegenseitig im Weg. Und die einfachste Reaktion von den potenziellen Nutzern, also sprich Händlern, also auch Endkunden, ist erstmal abwarten, bis eine Konsolidierung einsetzt. Mhm. Was nicht gut für den Markt ist und vor allem nicht gut im Wettbewerb gegen Amazon oder eher Google und Co.
Also was mir momentan halt auffällt bei den Kollegen von Verimi ist halt, dass sie halt sehr stark auf das Thema Breite und Massenkooperationen gehen. Ne? Deshalb halt auch diese Kooperation mit den Telcos, sozusagen diesen Generalschlüssel dazu zu schaffen, der zwischen Handy und dann möglicherweise Verimi in Sync ist. Also das scheint mir bei denen halt momentan der Weg zu sein, dass man halt versucht, nicht selber auf der Endkundenseite unbedingt den Kampf zu kämpfen, sondern halt den Kampf über Partnerschaften zu kämpfen. Daher ja auch dieses große Konsortium, ist mein Gefühl, ne, so wie ich das betrachte. Bei Yes sehe ich momentan, da weiß ich, also da bin ich relativ... Da habe ich keinen Einblick rein.
Ja, also wo ich ehrlich gesagt immer noch ein Hauptproblem habe im Setup, ist diese Vision eines Generalschlüssels. Jeder, der schon mal einen Schlüssel in einem Mietshaus verloren hat, weiß, wie schmerzhaft und teuer das ist, wenn dann quasi ein Schlüsselsystem neu gemacht werden muss, weil ein Schlüssel verloren wurde. Weiß ich nicht, ob das so das Sinnvolle ist oder nicht gegebenenfalls eine dezentrale Schlüsselinfrastruktur. Also sprich, ich habe eine Identifikation bei meiner Bank und ich leite das weiter zu meiner Bank, die dann sagt, ja, das ist der Jochen. Oder ich habe eine Identifikation bei LinkedIn oder bei Twitter und die sagen, ja, das ist der Jochen. Also diese zentralen Modelle, noch darüber hinaus regionale zentrale Modelle, weiß ich nicht. Also da bin ich sehr skeptisch und so Konsortien dahinter machen natürlich die Geschwindigkeit auch eher langsamer als schneller. Also mal gucken, wie sich das entwickelt. Ich bin kein Freund von zentralen Modellen. Vielleicht, um jetzt die Kurve zu bekommen mit ICOs und Blockchain, vielleicht finde ich das ja auch an ICOs und Blockchain ja so gut, weil es genau ein dezentrales Modell ist und versucht, die zentralen Modelle, also sprich die zentralen dominanten Modelle rund um Google und Co. zu brechen. Jetzt bauen wir dann ein neues zentrales Modell in einem Bereich, wo ich eigentlich gar keine Zentralität haben will. Aber ist meine Meinung.
Ja, also es ist in der Tat, glaube ich, auch wieder ein Thema, wo wir wahrscheinlich auch eine ganze Stunde drüber sprechen können, zentral und nicht zentral. Also ich habe gerade vor diesem Hack in den letzten Tagen auch sehr stark über das Thema Zentralität von solchen Daten nachgedacht und auch die Worte von dem Holger Friedrich im Kopf gehabt, als er auch sagte, wir haben bewusst in Deutschland keine zentralen Melderegister und wir haben bewusst in Deutschland keine zentralen Orte, wo diese ganzen Daten liegen. Gleichzeitig weiß ich natürlich ja auch, dass wenn du das online nutzen willst, momentan halt bis auf wenige Ausnahmen halt alles irgendwo dann zentral liegen muss, weil sonst kannst du es nicht vernünftig machen. Und vielleicht ist dann wirklich dort die Brücke zu schlagen zwischen neuen Technologien, und da sind wir dann doch wieder bei den Blockchain-Sachen, und halt diesen Wünschen einer Identität. Ne? Und vielleicht ist das genau die Brücke, die dann noch zu schlagen ist, ne? Dass du halt die Dezentralität verbinden muss mit diesem Wunsch nach zentralem Ort, wo diese Daten liegen.
Ja, also aus meiner Sicht brauche ich nur einen zentralen Routing-Server, der genauso wie ein DNS-Server das Routing macht an den richtigen Entität, die sagt, das ist der Jochen. Und wer die dann ist, ist dann eine andere Sache. Aber dann habe ich dezentrale Infrastruktur. Weil also wenn ich mir anschaue, was ja in den USA mittlerweile ein großes Thema ist, diese Identitätsdiebstahl, und überlege, ich habe eine zentrale Infrastruktur, wo alle Identitäten drin sind. Das ist doch der perfekte Platz, um Hacker anzuziehen, weil was da alles drin liegt, ist ja ein Traum. Und wenn ich einmal diese Datenbank habe, die dann irgendwo im Darknet liegt, ist es ja ein noch größerer Traum, auch dann um Phishing-Attacken noch viel einfacher und bequemer zu machen. Also von daher, ich habe da große, große Bauchschmerzen über diese zentralen Modelle und den einen zentralen Schlüssel, der da jetzt irgendwie bei diesem Mobile Connector irgendwie propagiert wurde. Ja, aber wir werden es sehen. Am Ende des Tages ist es ja wieder mal eine Aktivität der Mobilfunkanbieter, und die haben ja auch so eine große Traktion mit Zusatzservices, die sie in Sand setzen. Mal gucken, vielleicht passiert das auch wieder.
Gut. Sind wir damit am Ende?
Dann sind wir am Ende. 1:20 haben wir mal über Gott und die Welt geredet.
Ich habe langsam Hunger. Wie ist es bei dir? Oder hast du schon gefrühstückt?
Ich bin heute Morgen ganz früh raus, weil bei uns hat es relativ viel geschneit. Ich musste schon das Trottoir oder den Gehsteig vom Eis und vom Schnee befreien. Und da habe ich dann zumindest mal ein kleines Häppchen schon mal zu mir genommen, bevor ein Podcast aufgezeichnet
wurde. Bei uns ist strahlend blauer Himmel und Sonnenschein.
Ja, dann genieße es. Hier ist alles grau und verschneit.
Ja, dann genieße es auch und gehe Schlitten fahren.
Ja, die Kinder haben auch schon einen Schneemann gebaut.
Ja, dann viel Spaß.
Ja, dann mach's mal gut. Schönes Wochenende.
Schönes Wochenende. Danke.
Tschüss. Ciao.